Ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich spätestens jetzt, dass Johannes der Täufer gemeint ist. Johannes der Täufer, der Vorbereiter. Und er wurde schon so angekündigt von dem Engel Gabriel, das ist eigentlich gar nicht mein Predigttext, aber ich möchte auch nochmal drauf verweisen. Da wird gesagt, im Vorfeld seiner Geburt, er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, also Jesus, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Es gibt also eine Vorbereitung in zweierlei Hinsicht. Einmal geht es darum, dass Johannes Jesus vorbereitet. Dann geht es aber auch darum, dass er die Menschen für Jesus vorbereitet. Und das ist eine sehr schöne Geschichte, die dann darin gipfelt, dass Jesus, der Retter, wirksam wird. Ich lese diesmal gleich am Anfang mal den Predigttext aus Matthäus 3, Vers 1 bis 15. Zu der Zeit, und da muss ich gleich mal einen Einschub machen, es geht hier ungefähr um das Jahr 28 nach Christus, nach seiner Geburt, kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah, zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, oder anders übersetzt Schlangenbrut, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Ich habe das mal bewusst noch mit dazu genommen, wir kommen später noch drauf. Und bei der Predigtvorbereitung dachte ich, gehe die Sache heute mal anders an, und zwar über Bilder. Und zwar habe ich zwei ausgesucht. Zwei Bilder von Johannes dem Täufer. Ich mache ja ab und zu mal mit meiner Frau, es kommt selten genug vor, einen Stadtbummel. Und die ist dann regelmäßig leicht genervt, wenn ich dann statt in die Geschäfte in die nächstbeste Kirche abbiege und da mal gucke, was da so für Bilder hängen. Und meistens komme ich dann nicht mehr so schnell raus, wenn die irgendwie interessant sind. Und für manche ist das ja auch irgendwie schwierig, und ich hatte es früher, habe ich es selber auch nicht so besonders spannend gefunden oder zu katholisch oder was auch immer. Und da muss man ja sich erstmal eine Übersicht verschaffen zwischen den ganzen Heiligen, was da jetzt wirklich relevant ist. Und ich finde es aber interessant und wichtig, sich auch mit Bildern zu beschäftigen, gerade auch mit Bildern, die einen geistlichen Inhalt haben. Und da gibt es wirklich Schätze. Und das Schöne an Bildern ist, ich würde mal so sagen, damals, als die beiden gemalt wurden, das war fast zur gleichen Zeit, um 1516 rum, das Schöne an diesen Bildern ist, dass sie mit sehr viel Überlegung gemalt wurden. Ähnlich wie der Passgeber beim Fußball sich überlegt, wohin er den Ball spielt, hat der Maler solcher Gemälde sich genau überlegt, was soll dieses Bild bewirken beim Betrachter? Was soll es an Gedanken auslösen? Das Schöne an Bildern ist, auch im Vergleich zu Videoclips, dass der Betrachter selbst bestimmt, mit welcher Geschwindigkeit er auf die Details achtet. Das ist übrigens beim Lesen und Hören genauso. Man kann sich die Bibel vorlesen lassen im Auto oder so, habe ich auch schon gemacht. Aber es ist eigentlich besser, man liest selbst und kann anhalten, wenn man möchte, und reflektieren, nachdenken über das, was gesagt wurde. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber die Gemälde damals waren sowas wie die Videoclips von heute. Und deswegen haben die Künstler in ein einziges Bild oft sehr viel hineingelegt. Und gleichzeitig kann der Betrachter auch noch mehr aus diesem Bild entnehmen, vielleicht auch mehr, als der Maler überhaupt gedacht hat. Das ist durchaus legitim, vor allen Dingen, wenn es um biblische Motive geht. Weil biblische Motive haben den Vorteil, dass sie mit der Bibel zu tun haben und letztlich die Bibel das Bild erklärt, selbst wenn der Maler nicht alles im Blick hatte. Aber meistens waren die super gut vorbereitet. Und ich greife jetzt mal zwei raus, um euch anhand dieser beiden Gemälde auch die Bedeutung von Johannes dem Täufer zu erläutern. Es war die Zeit noch, bevor Luther die Bibel übersetzt hat, bevor die Menschen großflächig die Bibel selber lesen konnten, außer man konnte Latein und war irgendwie sehr gebildet, war man darauf angewiesen, was der Priester in der Kirche erzählt hat, oder man war auf Bilder angewiesen. Und deswegen waren diese Bilder damals umso wichtiger. Es waren sozusagen die Predigten des Mittelalters. Und deswegen war es auch für die Künstler sehr wichtig, bevor sie so ein Bild gemalt haben, dass sie sich mal mit den Texten erstmal beschäftigt haben, damit sie wussten, was sie da malen sollen. Und bei manchen merkt man das mehr und bei anderen weniger, wie sehr sie davon persönlich bewegt waren. Das eine Bild stammt von Leonardo da Vinci. Der Typ ist sehr umstritten, aber seine Kunst ist genial. Der war ja auch ein toller Techniker. Ich kenne ihn vor allen Dingen aus dem Bereich der Bionik, weil er auch ganz tolle mechanische Geräte hergestellt hat und weil er in der Natur geschaut hat, wie funktioniert was. Und das hat er dann versucht umzusetzen in der Technik und hat versucht, zum Beispiel erste Fluggeräte herzustellen. Und ganz tolle Maschinen hat er entwickelt, auch Baukräne, die auch zum Teil mehr oder weniger gut funktioniert haben. Aber er hat auch sehr akribisch anatomische Studien betrieben. Als Grundlage für die Bilder, die er gemalt hat, hat er sogar Tiere und Muskelgewebe seziert und hat versucht herauszufinden, wie funktionieren die Muskeln und wie muss das dann auf dem Bild aussehen. Das nur mal nebenbei, so intensiv hat er sich vorbereitet. Und deswegen kann man 100% davon ausgehen, dass dieses wahrscheinlich letzte Ölgemälde von ihm, was er angefertigt hat, dass es mit viel Überlegung gemalt wurde, auch wenn es eine Auftragsmalerei damals des Papstes Leo X. war. Wir schauen uns mal ein paar Dinge an, die mir ehrlich gesagt auch erst aufgefallen sind, zum Teil zumindest, als ich mal so ein bisschen in der Kunstkritik gestöbert habe. Da ist zum einen die Beleuchtung. Was hier auffällt, ist es eigentlich ein sehr düsteres Bild. Ich würde mir das nicht unbedingt aufhängen. Ja, es ist auch nicht besonders schön. Ja, ich finde es jetzt nicht so, es trifft nicht meinen Geschmack. Aber es ist interessant, das Licht kommt von oben und beleuchtet Johannes den Täufer, der hier abgebildet ist. Von oben, ganz bewusst, Licht, das vom Himmel kommt. Dann das Gesicht, das habe ich erst mal selber ausprobieren müssen, ob das stimmt. Das Gesicht besteht aus zwei Hälften, eine weibliche und eine männliche Gesichtshälfte. Zumindest kann man das so interpretieren. Wenn man es auseinanderschneidet und zusammensetzt, sieht man das ein bisschen. Ja, die linke Hälfte ist eher weiblich, die rechte männlich. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Auch das Lächeln ist so typisch seltsam bei Leonardo. Ja, ihr denkt vielleicht noch an die Mona Lisa, das ist sein vielleicht bekanntestes Gemälde. Die finde ich auch grottenhässlich, diese Frau auf dem Bild. Aber wenn man die anguckt, muss man da hingucken, weil das ist so ein seltsames Grinsen in dem Gesicht. Ja. Und ähnlich ist dieses Gesicht auch so ein bisschen vielschichtig. Viele deuten es als ein erlöstes Lächeln. Und dann diese zwei Gesichtshälften. Interessant kam mir dann der Gedanke, Mann und Frau haben es nötig, von Gott erlöst zu werden durch Jesus Christus. Das kann man hier reinlegen. Ich glaube, Leonardo hat sich hier noch was anderes gedacht. Aber man kann drüber nachdenken. Man muss drüber nachdenken, weil das Gesicht ist seltsam. Auch der Blick ist komisch. Fällt euch auf, das eine Auge guckt nach vorne auf dich und das andere guckt schräg nach oben Richtung Kreuz, Richtung Himmel zumindest. Und auch das ist sicherlich nicht zufällig so gemalt. Ich merke, ich bin hier gemeint, aber eigentlich soll ich nach oben gucken. Ja, eigentlich soll ich dahin gucken, wo Johannes der Täufer hinguckt, nämlich auf Christus. Dann die Hand auf dem Herz. Ist auch so ein typisches Symbol. Es ist die Rednerhaltung eines römischen Verkündigers. Das passt jetzt nicht so in die Zeit Leonardos, aber in die Zeit Jesu. Und auch, es steht auch für innerliche Bewegung, für das Herz. Ja, dass das, um was es geht, mein Herz treffen soll. Der Zeigefinger nach oben, und das ist das Element, was sich auch mit dem anderen Bild, auf das wir gleich noch kommen, so ein bisschen wiederholt. Der Finger zeigt nach oben, zeigt auf die Rettung, die vom Himmel kommt, und sie zeigt hier sowohl aufs Kreuz als auch auf den Himmel darüber, auf die Stelle, von der das Licht kommt. Das Kreuz ist auf dem Bild sehr komisch, dunkel im Hintergrund. Ja, auch da kann man drüber nachdenken, man kann es auch beim Denken übertreiben, aber ich sag mal, es ist legitim, über biblische Bezüge nachzudenken, die das Bild ausdrücken könnte. Und dann, das ist vielen Kunstkritikern aufgefallen, der Umhang ist äußerst komisch. Und zwar ist der aus Fell, und wir haben ja eben gehört, Johannes hat ein Kleid aus Kamelhaaren getragen, aber es ist völlig untypisch geknüpft. Und auch seltsam gemustert, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Drei Texte, die Leonardo inspiriert haben dürften, und ich bin überzeugt, dass er die vorher gelesen hat, weil das musste man einfach als Künstler, der ein geistliches Motiv malt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, sagt Johannes der Täufer. Und jetzt kommt ein Einschub von Matthäus, der über ihn berichtet, und Matthäus sagt, denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers oder wörtlich eines Rufers oder Ausrufers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige, also macht die Bahn frei, damit er kommen kann. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an. Das hat Leonardo hier irgendwie versucht einzuarbeiten. Aber, und das ist jetzt ein bisschen tricky, hier versteckt sich ein Hermelinkleid offensichtlich in dieser Struktur. Und das ist eigentlich ein königliches Kleid, ein besonders edles Gewand. Das sieht man und das hat man wohl auch im Museum, im Louvre, wo das ausgestellt hat, darauf hingewiesen. Das Bild ist ein bisschen abgedunkelt inzwischen und wenn man das aufhält, sieht man diese Struktur etwas besser. Und es könnte sein, also da streiten sich die Gelehrten, dass Leonardo bewusst diese römische Toga gewählt hat, was ja eher so ein herrschaftliches Gewand ist. Und dann auch im Hermelinstil, also was eigentlich ein königlicher Pelz war, dem aufgedrückt hat, hier dem Johannes. Und zwar mit dem Gedanken, könnte eine Anspielung sein, dass die mächtigen Medici, die damals in Florenz gelebt haben, von wo er ja auch kam, dass sie es ähnlich wie die Pharisäer in dem Matthäustext nötig haben, besonders nötig haben, Buße zu tun. Der Gedanke ist mir gekommen, weil dieses Kleid passt nicht vom Stil. Ja, es passt zwar vom Material, aber nicht vom Stil. Und das ist dem Leonardo ganz bestimmt nicht unbewusst passiert, weil er sich da viel Gedanken gemacht hat. Das nur mal so als kleine Nebenbemerkung. Und Johannes' Botschaft ist dann auch: Ich taufe euch mit Wasser und zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist so seine Botschaft in Kurzform. Und Johannes weist hier auf verschiedene Dinge hin, die wir uns kurz mal anschauen. Das Ganze bedeutet eigentlich, dass Johannes diesen Retter vorbereitet. Diesen, der stärker ist als er. Den starken Retter, aber auch den Richter, der für Gerechtigkeit sorgt. Und hier ist mit diesem Euch das ganze Volk gemeint. Also wir lesen das immer sehr schnell individualistisch und lesen dann auch Geist und Feuer, klar, Pfingsten, Taufe mit dem Heiligen Geist, alles klar. Aber hier geht es, glaube ich, um was anderes. Hier geht es auch darum, um das Gerettetsein, um das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, aber das Feuer ist das Gegenteil. Es gibt hier eine Scheidung, es gibt hier eine Trennung von denen, die gerettet werden, und denen, die verloren werden. Und das wird dann hier beim Heiligen Geist auch deutlich. Er ist das Heil, er bezeugt die Gotteskindschaft, er erleuchtet unser Inneres. Das Licht auf diesem Bild spiegelt das ein bisschen wider. Und das Feuer steht hier an dieser Stelle, so denke ich und auch andere, für Gericht, für Verurteilung, für Trennung, für Dunkelheit. Und auch diese Dunkelheit ist im Bild abgebildet. Deswegen, weil wenn wir unseren Text nochmal anschauen, dann ist ja die Predigt von Johannes sehr hart. Ja, also gerade im Zusammenhang mit den Pharisäern, die da zu ihm kommen, das ist ja pädagogisch schon sehr grenzwertig, ja, also die mit Schlangenbrot anzusprechen oder Otterngezücht. Jesus macht das übrigens an der anderen Stelle auch so ähnlich. Aber hier spricht Johannes von der Axt, die dem Baum schon angelegt ist, ja, dass die, die nicht wirklich rechtschaffende Frucht der Buße tun oder anders ausgedruckt, die es nicht ernst und ehrlich meinen mit ihrer Umkehr, sondern das vielleicht irgendwie strategisch machen oder keine Ahnung, dass denen schon die Axt an die Wurzel gelegt ist oder die umgehauen werden. Oder er nimmt dann auch das Bild von dem Weizen und der Spreu, ja, der die Worfschaufel in der Hand hat. Der kommt, auf den weist Johannes hin, der eine Trennung herbeiführt zwischen denen, die Weizen sind, und denen, die Spreu sind. Die Spreu wird verbrennen und dafür steht hier das Feuer. An anderer Stelle steht das Feuer für die Macht und die Kraft des Heiligen Geistes, aber hier glaube ich nicht. Das Feuer kann auch anders gemeint sein. Und hier in der Bußpredigt des Johannes ist es wichtig, dass man auch einmal erschrickt über seine eigene Schuld, mit der ich es eigentlich verdient habe, hingerichtet zu werden. Das ist die Ausgangssituation, das ist auch die Basis für das Verständnis der Rettung, die dann Gott vom Himmel schickt, um mich aus dieser Situation herauszuholen. Und deswegen gefällt mir dann so im Nachklapp dieses Gesicht dann doch hier, was Leonardo gemalt hat. Es wirkt irgendwie friedlich, es wirkt zufrieden, es wirkt erlöst. Ja, ich denke, darum geht's. Wir sollen die richtige Entscheidung treffen, wenn wir mit Jesus konfrontiert sind, dass wir ihn nicht als Richter, sondern als Retter erleben. Ein anderer Text, der auch inspirierend war, ganz sicher Johannes 1. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der Täufer. Der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Und das Licht ist hier in diesem Bild ein ganz zentrales Element. Es geht um das Hellwerden, es geht um das Angestrahltwerden vom Licht Gottes, was in der Form Jesu zu uns kommt. Und das nicht uns äußerlich erleuchtet, sondern innerlich hell macht. Und wenn man jetzt sieht, wie es mit Johannes weiterging, ist das auch noch interessant, dass er ja mal gezweifelt hat und gefragt hat, ja, bist du der, da kommen soll? Ja? Also es gab eine Situation, als er im Knast war, von Herodes gefangen genommen wurde, dass er dachte, habe ich den Richtigen vorbereitet? Ja, ist der das wirklich? Ist er wirklich das Licht? Und hier glauben viele, dass in diesem Bild auch die Gefängniszelle von Johannes dem Täufer so ein bisschen nachempfunden ist, dieses Dunkel, ja, in dem Johannes selber saß und in dem ihm dann in diesem Moment, als Jesus ihm antworten lässt, dass das, was er tut, genau dem entspricht, was im Alten Testament über ihn ausgesagt hat, ihm zum Trost wurde. Und er wusste, ich werde von diesem Herrn, den ich vorbereitet habe in meiner Verkündigung, selbst gerettet. Deswegen muss ich keine Angst haben im Dunkel, sondern er erleuchtet mich. Und das wünsche ich uns eigentlich allen, wenn wir in so dunklen Situationen im Leben uns befinden, dass wir uns daran erinnern, nicht wir müssen das Licht aus uns selbst produzieren wie die Glühwürmchen, sondern wir müssen uns ins Licht Gottes stellen, der uns anstrahlt durch Jesus und uns auch die Perspektive zeigt. Es geht zu ihm, es kommt von ihm und wir gehen zu ihm. Und das darf uns trösten in der größten Dunkelheit. Das zweite Bild von Matthias Grünewald, der eigentlich Matthias Gotthard oder Niethard geheißen haben soll, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber spannend fand ich, dass beide Bilder fast zeitgleich gemalt wurden. Und wahrscheinlich wusste der eine vom anderen nichts. Ja, das eine wurde in Deutschland gemalt, das andere in Italien. Und es war auch ein Auftragsbild, ein geistliches Gemälde für eine Klosterkirche in Isenheim. Das ist bei Colmar. Und dieses Bild ist vielen von euch wahrscheinlich bekannter, wenn man an Johannes den Täufer denkt. Und zwar diese sehr krasse Darstellung des leidenden Christus am Kreuz und dann dieser ja etwas fränkisch wirkende Johannes, der auf ihn zeigt. Auch da gibt es ein paar interessante Beobachtungen bei dem Bild, das im Museum in Colmar steht. Auffällig ist hier dieses furchtbare Leiden in der Darstellung Christi. Und der Betrachter muss auch irgendwie denken, wenn er die ganze Geschichte hört, das hat er für mich getan. Der hängt da wegen mir. Das Leiden, was Jesus hier erduldet, das nimmt er mir ab an meiner Stelle. Ich glaube schon, dass das bewegen kann, auch wenn man so ein Bild betrachtet. Dann das Buch. Sehr interessant. Ja, Matthias Grünewald gibt dem Johannes hier, klar, damals waren es Schriftrollen, aber egal, das hat er nicht so drauf gehabt, ein Buch in die Hand, das soll das Alte Testament symbolisieren. Ja, das, was da kommt, auf das, was Jesus hinweist, ist schon im Alten Testament angekündigt. Und das ist eine Linie, die Gott hier zieht durch die ganze Geschichte und die haben damals schon verstanden und was heute wieder in Zweifel oder in Frage gestellt wird, Jesus ist im Alten Testament verwurzelt und angekündigt und ich kann nicht heute sagen, das Alte Testament ist was für die Juden und wir wollen nur das Neue und diese alten Geschichten interessieren uns nicht. Nein, das gehört zusammen und das hat Matthias Grünewald hier sehr schön dargestellt. Dann das blutende Lamm als Symbol hier unten am Bildrand mit dem Kelch für den neuen Bund, was dann auch ans Abendmahl erinnert. Also das Lamm und gleichzeitig also Passahlamm, Christus, steckt alles in dem einen Bild drin. Ja, ich finde das gewaltig. So viel Information, ohne dass sich hier was bewegt in dem Bild. Ja, aber das war typisch eine Bilderpredigt aus dieser Zeit. Und dann, das ist natürlich ganz merkwürdig anatomisch. Der ist nicht irgendwie in der Tür hängen geblieben mit dem Finger, sondern er hat den extra lang gemalt, weil das die entscheidende Aufgabe von Johannes ist. Und das hat auch Matthias Grünewald sehr gut erkannt. Seine Hauptaufgabe ist, auf Christus hinzuweisen und nicht selbst als Prophet groß rauszukommen. Der lange Zeigefinger deutet an, das Wichtigste, das Entscheidende, was hier überhaupt stattfindet, ist Jesus selbst, was er getan hat. Er ist der entscheidende Grund für Johannes Wirken, für dieses Bild, was Matthias Grünewald gemalt hat, und auch für die Botschaft dieses Bildes. Da gibt es noch jede Menge drumherum, und der ganze Altar, das ist so ein Faltaltar, ja, der ist dann, ich sage jetzt mal ein bisschen sehr derb, und die Kunstkritiker würden mich steinigen, also mit sehr viel unnötigem Tand ausgestattet. Ja. Ganz im Innern ist dann auch noch da der Stifter und der Propst und wie das damals so war, die sind dann im Zentrum. Aber ich glaube, dass Matthias Grünewald gewusst hat, das Entscheidende in dem ganzen Tamtam hier auf dem Altar ist Christus. Und auf den zeigt Johannes hin, um den geht's hier. Und nicht um den, der die Klosterkirche gebaut hat oder um irgendwelche Heiligen rechts und links. Wenn ich mir den genauer angucke, dann sieht man auch hinten eine Inschrift in Latein. Und die heißt, er muss wachsen, ich selber muss kleiner werden. Oder abnehmen, wie es manchmal übersetzt wird. Aber kleiner werden ist eigentlich richtiger. Und das ist genau dieser Kern der Botschaft von Johannes. Christus muss wachsen. Auch in der Erkenntnis des Volkes muss er ins Zentrum rücken und nicht auch die Predigt der Buße ist wichtig, aber entscheidend ist, wohin soll es führen? Es soll zu Christus führen, es soll zur Rettung führen, es soll in ein neues Leben mit ihm führen. Und dabei soll ich und darf ich kleiner werden. Ich denke, das ist für uns heute auch eine super Botschaft, weil wir uns meistens so super, super wichtig nehmen. Wir nehmen uns auch noch am wichtigsten bei unserer eigenen Bekehrung. So kommt es mir manchmal vor, dass das ja meine Entscheidung ist. Und ich habe mich quasi fast schon selbst gerettet durch das, was ich hier entscheide. Aber es ist Christus, der mich rettet. Und das darf ich auch so langsam verstehen, auch in der Nachfolge Jesu. Es geht immer weniger um mich selbst und es geht immer mehr um ihn. Und das ist auch eine befreiende Botschaft, weil sie mich nicht nur von meiner Schuld befreit, was Christus für mich tut, sondern er befreit mich auch ein Stück von dem Drehen um mich selbst. Und bei Johannes sehe ich das. Er dreht sich nicht mehr um sich selbst, sondern sein ganzer Gedanke und seine Botschaft dreht sich um Christus. Und das hat dann den Nebeneffekt, dass sein eigenes Leben oder dass dein eigenes Leben, wenn es sich um Christus dreht, ja doch bereichert wird. Und doch eine Erfüllung findet, die du alleine mit deiner ganzen Anstrengung nie hinkriegen würdest. Ja, das ist geheimnisvoll, das ist spannend. Ja. In der Art und Weise, wie ich auf Jesus sehe, habe ich ein erfüllteres Leben, gerade dadurch, dass ich nicht so sehr darauf achte, ob es erfüllt ist. Ja, es wird von ihm erfüllt. Er muss wachsen, ich selber muss kleiner werden. Die Botschaft von ihm nochmal im Kontext Jesu, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, sagt Johannes. Und das heißt ja, Buße heißt Abkehr vom Bösen. Wir haben das vorhin sogar im Lied gesungen und ich habe gedacht, ja hoffentlich mache ich das auch. Ja. Wird das zu meiner inneren Haltung oder möchte ich nur nichts Böses tun, damit andere gut von mir denken? Wird das eine innere Haltung, weil sie Jesus entspricht? Das will auch Johannes mit seiner Bußpredigt. Dass es bei den Leuten einschlägt. Kehrt euch ab vom Bösen, wendet euch hin zu Gott. Und das Himmelreich ist nahe, heißt es, ist ein Herrschaftswechsel durch Christus. Er regiert jetzt im Leben. Es ist ein neues Leben in Gemeinschaft mit Gott und natürlich in seiner Gemeinde auch mit den Glaubensgeschwistern. Deswegen soll sich dieser Herrschaftswechsel in meinem eigenen Leben auch im Umgang mit den anderen widerspiegeln. Das ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung. Ja, also, dass die Schönheit Jesu im Umgang untereinander deutlich wird. Und damit würden wir, wenn es so wäre, und ich hoffe, es ist so und wir wollen das, dann wird auch unser Miteinander sozusagen ein Zeigefinger zum Himmel. dann zeigen wir miteinander, so wie Johannes damals als einzelner Mensch, auf Christus. Das wünsche ich mir auch für unsere Gemeinde. Und dann noch als Gesamtpaket, auch in der Botschaft von Johannes, deckt sich das mit der Botschaft Jesu. Buße, Rettung und Rechtfertigung gehören definitiv zusammen. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. So nach dem Motto, Hauptsache ich gehöre erst mal Jesus und dann kommt mir vielleicht irgendwann noch die Idee, ich könnte ja auch ein Schuldproblem haben, von dem ich befreit werden muss. Nein, das ist eins. Ja. Das gehört auch zur Bekehrung, zum Finden Jesu dazu, dass ich merke, ich brauche die Vergebung meiner Schuld. Das ist das, weshalb Jesus gekommen ist. Und deswegen darf ich sie ihm auch hinlegen. Deswegen ist es auch nicht schlimm oder schlecht für die Stimmung, wenn ich darüber nachdenke, was ist meine Schuld? Wo bin ich schuldig geworden? An anderen, an Gott, vielleicht auch an mir selbst. Das darf ich reflektieren und Jesus vor die Füße legen. Und er nimmt mir das dann ab und macht mich frei. Und er schenkt mir die Möglichkeit zum Neubeginn. Er macht dann aus diesem Ablegen der Schuld eine wirklich fröhliche Angelegenheit, eine frohe Botschaft, die an die Buße anknüpft. Jesus sagt das selbst in seiner Predigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also beides gehört zusammen. Die Funktion des Johannes nochmal hier in diesem Buch abgebildet, der Einschub von Matthäus, denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen hat und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Ja, das ist hier in dem Buch abgebildet, es steht schon in den Propheten. Und auch in Maleachi steht, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Hier steckt auch wieder die Gerichtsbotschaft drin. Gericht und Rettung. Und interessant ist dann noch nach der Begegnung mit Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung, was auch im Matthäus-Evangelium später berichtet wird, da fragen die Jünger, die mit waren, das war Johannes, Jakobus und Petrus, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Und er, Jesus, antwortet und sprach, ja, Elia kommt und wird alles zurechtbringen. Und jetzt erinnert euch noch mal ganz am Anfang an das, was der Engel Gabriel sagte. Der sagte, er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder Gott zuzuwenden. Ja, er kommt im Geist des Elia, Johannes. Und jetzt fragen die Jünger, ja, wie ist das denn gemeint? Und komischerweise ausgerechnet jetzt, wo sie Elia auf dem Berg der Begegnung, der Verklärung sehen, sagt Jesus, ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben ihn nicht erkannt, sondern sie haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte. Also die drei haben vielleicht gedacht, jetzt, das war das jetzt irgendwie Elia auf dem Berg und Jesus sagt, nein, das, was der Engel angekündigt hat, ist jetzt in Erfüllung gegangen mit Johannes. Der ist im Geist des Elia gekommen und hat mein Kommen vorbereitet für euch. Also das haben sie verstanden und auch die Tragik, dass Johannes von Herodes getötet wird, was sie hier, glaube ich, noch nicht verstanden haben, dass auch Jesus den Tod sterben wird für sie. Das merken wir später, dass sie da eine Weile gebraucht haben. Johannes verkündigt Jesus als Retter und Richter. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Und jetzt noch diese letzte Passage. Wegen Jesu Taufe gibt es ein Problem. Vielleicht habt ihr die Frage auch euch schon mal gestellt. Ja, wieso lässt sich Jesus taufen? Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Sehr verständlich, wenn Johannes weiß, wen er da eigentlich ankündigt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es, also Johannes, es zu, dass er Jesus taufte. Ich habe mal eine Antwort versucht, warum war das nötig? Ich glaube, eins steht fest, Jesus hat nicht gesündigt. Das wird uns auch ganz klar bezeugt an vielen Stellen. Es heißt, diese Taufe für ihn war nicht nötig, damit er seine Schuld bekennt. Jesus, der Sohn Gottes, ist in allem versucht worden wie wir, doch ohne Sünde, heißt es im Hebräerbrief. Ich glaube, mit seiner Taufe will er ein Zeichen setzen, dass er in die Gemeinschaft der Sünder tritt, sehr bewusst, und dass er auch mit ihnen in diese Bußgemeinschaft tritt und dann auch in die Tischgemeinschaft später mit Sündern, letztlich aber um ihre Sünde auf sich zu nehmen. Und Paulus sagt dann noch im Korintherbrief im 2., denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und da schließt sich der Kreis. Ja. Wir haben gelesen, dass Jesus sagt, lass es zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er erfüllt sie. Und dann nimmt er das mit rein und sagt, diese Gerechtigkeit entsteht durch Buße und Vergebung. Beides gehört zusammen und ich bin derjenige, der das bei euch bewirkt. Und da, wenn wir jetzt wieder zurück zum Fußball kommen, jetzt ein bisschen steil, aber hier trifft Jesus sozusagen ins Tor. Ja, und das wünsche ich mir eigentlich, dass er bei uns, bei euch, bei mir immer wieder trifft. Ja, dass er uns trifft, auch mit seiner Botschaft und uns auch trifft im Hinblick der Tatsache, dass wir wissen, ohne ihn können wir nicht vor Gott bestehen. Ohne ihn gibt es keine Gerechtigkeit, ohne ihn gibt es keinen Neuanfang, ohne ihn gibt es keine Freude im neuen Leben. Amen.